Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts In guter Gesellschaft. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, sind aber jetzt dafür umso motivierter dabei. Und wir sind mal wieder auf Reisen und zwar sitzen wir in Berlin. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast, wir werden ihn euch gleich vorstellen. Aber erstmal sage ich Hallo zu dir, Dennis, schön, dass du da bist.
Hallo Anna, schön, dass du mich mitgenommen hast. Wir sind heute hier in der Humboldt-Universität, am Institut für Soziologie in Berlin. Und neben uns sitzt Steffen Mau. Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er studierte Soziologie und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin und an der University of Bristol. 2001 wurde er am Europäischen Hochschulinstitut Florenz promoviert. 2003 übernahm er zunächst eine Juniorprofessur und dann 2005 eine Professur für politische Soziologie und vergleichende Analyse von Gegenwartsgesellschaften an der Uni in Bremen. Und seit 2015 ist er Professor hier an der Humboldt-Universität. Gastprofessuren und Fellowships bei WissenschaftlerInnen, sprechen wir da meistens ein bisschen ausführlicher drüber, führten ihn unter anderem nach Paris, nach London und nach Harvard. Er ist Mitglied unter anderem der Berlin-Brandenburgischen Akademie für Wissenschaften. Und was uns ihm natürlich nahe bringt und was uns mit ihm verbindet, ist, er wird 2023 den Schaderpreis für ihn bekommen. Im Juni, wenn mich nicht alles täuscht, wird er in Darmstadt sein. Wir freuen uns, dass wir heute hier zusammen sitzen dürfen. Schönen guten Tag, Herr Mau.
Hallo, schön, dass Sie da sind oder dass ich bei Ihnen da sein darf.
Gern. Wir wollen einsteigen, wie immer, mit einer Frage dazu. Das ist nicht der erste Podcast, den Sie machen. Das haben wir in der Vorbereitung gemerkt. Hören Sie Podcasts regelmäßig?
Ja, ich höre hin und wieder mal Podcasts, aber ich habe jetzt nicht so welche, die ich ständig abonniere und wo ich über die neuen höre, aber alles gesagt habe ich öfter mal gehört, also dieser ewig lange Podcast von der Zeit. Und dann höre ich so einen Podcast hin und wieder, der heißt Piratensender Powerplay, wo so aktuelle politische Themen jede Woche besprochen werden, aber auch ein paar andere, die mir so mal über den Weg laufen.
Hast du den schon mal gehört, Anna?
Nee, noch nicht. Aber ich habe mich gerade gefragt, was denken Sie, wie lange würden Sie sitzen bei Alles gesagt?
Oh, keine Ahnung. Manchmal hat es doch ganz schöne Längen, das muss ich sagen. Aber es gefällt mir trotzdem, weil es eine Intensität hat, die man sonst kaum hat. Ist ja überhaupt das Tolle so am Podcast, dass man das auch so open-end betreiben kann und das Format eben auch zeitlich dehnbar ist. Und von daher, klar, wenn das Erschöpfungszustände dann nachher sind, dann reden die Leute nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, sind wir auch nicht mehr so kontrolliert. Ich fand das häufig sehr interessant, vor allen Dingen, wenn das eben nette und gute Gäste sind. Aber ich höre dann auch zum Teil von Leuten, die mich erstmal so ein Stück weit auch gar nicht anziehen, ne? Also wo man gar nicht sagen, den will ich jetzt unbedingt mal hören, sondern Leute, die so ein bisschen jenseits dessen liegen, was man selber gut findet. Und dann kann man sich auch auf Überraschungen freuen.
Das stimmt.
Wo beziehen Sie Ihre Nachrichten her? Sind Sie ein Zeitungsleser?
Ja, leider noch auf gedrucktem Papier. Also ich lese sehr, sehr viel Zeitung, aber natürlich auch ein paar Online-Medien. Dann höre ich sehr viel Radio.
Ist Ihnen eine Schlagzeile heute oder in den vergangenen Tagen irgendwie hängen geblieben? Gibt es irgendwas, was Sie gerade besonders beschäftigt? Oder ist das immer...
Nee, letzte Woche habe ich meine Lieblingsschlagzeile wahrscheinlich für diesen Monat gelesen. Und zwar hieß die... Los Wochos in Los Deutschland, das war der Aufmacher des Feuilletons bei der Süddeutschen Zeitung und der Artikel war eine Art von Rezension oder Einordnung eines neuen, ja, bisschen krawalligen Buches von Dirk Oschmann, einem Leipziger Literaturprofessor, darüber, wie der Westen den Osten erfindet.
Okay, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Biografie oder zur kurzen, ja, Vorstellung, die wir gemacht haben. Fühlen Sie sich damit richtig vorgestellt? Wie werden Sie denn grundsätzlich so vorgestellt? Oder denken Sie manchmal, eigentlich müsste man viel eher das erwähnen? Das sagt nie jemand.
Ach, da habe ich jetzt nicht, da ist mir nicht ganz so wichtig. Also gut, man hat da so ein paar biografische Eckdaten. Ob man dadurch dargestellt wird, das ist natürlich irgendwie eine Art von Visitenkarte, die man mit sich umherschleppt und wo dann diese Dinge draufstehen. Aber natürlich weiß man, dass man eine Person ist, die eine Rolle und auch eine Position innehat. Aber man hat natürlich auch noch viele andere soziale Rollen. Und ob das jetzt im Freundeskreis ist, im familiären Kontext oder in der eigenen Biografie, die man da natürlich nicht mitreflektieren kann. Das kann man auch von Leuten, die von außen auf eine Biografie gucken, nicht erwarten.
Also das heißt, es stört jetzt nicht, dass keiner sagt, dass sie Ukulele spielen, wenn sie das tun würden und dass es ihnen fehlt, dass man das hier mal sagen kann.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht so kontrolliert mit meinem öffentlichen Erscheinungsbild, dass ich irgendwie das Gefühl habe, nur das dürfte gesagt werden und was anderes müsste jetzt irgendwie gar nicht auftauchen.
Okay, Dann lass uns einsteigen, Anna, ein bisschen vielleicht erstmal in die Biografie unseres Gastes, wo er herkommt, was er gemacht hat oder wie er wahrscheinlich, und das ist unsere Annahme, dahin kam, wo er jetzt ist, aber er wird dann wahrscheinlich da selbst in Ruhe und ausführlich erzählen. Er ist aufgewachsen und sozialisiert in Rostock, in einer Siedlung dort, Lüttenklein, Name der Siedlung, Plattenbau in Rostock, dort gelebt bis zum Fall der Mauer und dann nach Berlin gegangen zum Studium. Haben Sie eine ostdeutsche Identität noch?
Ja, ich glaube jetzt mehr als noch vor 4, 5 Jahren. Identität wird einem ja auch ein Stück weit zugeschrieben. Das ist schon öfter mal gesagt. Ich meine, ich war lange der Professor aus Bremen, ne? Wenn man irgendwo vorgestellt wird, dann war ich der Berliner Professor oder der Professor von der Humboldt-Universität. Jetzt bin ich der ostdeutsche Professor, weil ich mich natürlich jetzt auch wissenschaftlich gewisserweise geoutet habe, dass ich Ostdeutscher bin. Das wussten ja vorher viele Leute gar nicht und hat auch keine Rolle gespielt für meine wissenschaftliche Arbeit. Aber da ich das jetzt selber auch zum Thema gemacht habe, muss ich damit natürlich leben, dass es diese Zuschreibung auch gibt. Aber es gibt natürlich kein Pendant dazu. Es gibt ja keinen westdeutschen Soziologieprofessor. Also das ist wirklich ein nicht symmetrisches Verhältnis.
Eine Sache, über die wir im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben, die Namen, die in diesem Gebäude auch zugange sind, Ihre KollegInnen, ein bekannter Name davon ist Naika Forutan, die mit ihrer These, dass Ostdeutsche denselben Heimatverlust und die daraus resultierenden vielleicht Verlustängste, die sie mit sich tragen, aufweisen wie MigrantInnen. Wie reagieren Sie auf so eine These, wenn Sie das erste Mal hören? Wie empfinden Sie das? Ist das was, womit Sie sich auch identifizieren können? Oder ist das, oder auch nach den Beobachtungen und den Forschungen zu dem Buch, das Sie veröffentlicht haben, was Sie bestätigen könnten?
Ja, die These hat ja ein bisschen noch einen weiteren Hintergrund bei Naika Forutan, und das ist sozusagen die Idee, dass es eigentlich eine potenzielle Allianz geben könnte zwischen sozusagen der migrantischen oder migrantisierten Bevölkerung und den Ostdeutschen, wo Naika eben sagt, ja gut, was ist der Unterschied eigentlich? Ja, Migranten verlassen ihr eigenes Land, die Ostdeutschen wurden von ihrem Land verlassen. Und da würde ich sagen, ja, das ist schon ein Unterschied, aber eine Ähnlichkeit. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Unterschiede, nämlich dass Ostdeutsche in der Regel nicht als different oder anders gelesen werden, weil sie eben keine äußeren physiognomischen oder wie auch immer Zeichen herumtragen. Das heißt, gut, wenn man jetzt Sächsisch spricht, dann ist das auch ein Identifikationsmerkmal. Aber im Normalfall kann man nicht so ohne weiteres weder am Namen noch irgendwie an äußerlichen Zeichen erkennen, wer Ostdeutscher ist. Und von daher ist auch die Form der Diskriminierung gegenüber Ostdeutschen natürlich, das gibt es auch, aber eben nicht so stark eingeprägt, wie das gegenüber einer als fremd und zum Teil eben migrantisch gelesene Bevölkerung besteht. Ich fand die These erstmal originell, auch ein Stück weit irritierend. Ich habe da bestimmte Vorbehalte, ob man sie wirklich so stark ausrollen sollte, wie das jetzt gemacht worden ist. Aber ich finde, sie hat auch sozusagen so ein produktives Moment, ne? Also eben gerade dadurch, dass sie eine ungewöhnliche Perspektive mal nach vorne bringt und irgendwie sagt, ja guck mal, da gibt's doch eigentlich Dinge, die irgendwie sehr ähnlich abgelaufen sind, kann man vielleicht an einer bestimmten Randstellung von Ostdeutschen auch was erkennen, was durchaus auch typisch ist für die migrantische Bevölkerung. Ich bin ja Sozialstrukturforscher und da würde ich schon sagen, es gibt auch Ähnlichkeiten dahingehend, dass die migrantische Bevölkerung in der Regel die Gesellschaft, in die sie einwandert, unterschichtet. Gibt natürlich auch Eliten und so Expat-Migration, aber ein Großteil der migrantischen Bevölkerung nimmt eben die unteren Ränge einer Gesellschaft ein, in die sie einwandert. Und das ist bei den Ostdeutschen so ähnlich gewesen, ne? Also dass die Ostdeutschen eigentlich die Bundesrepublik West unterschichtet haben. Sowohl im Hinblick sozusagen auf den gesamten Sozialstatus, aber auch wenn man Migrationsmuster sich anschaut und die Arbeitsmachtposition, die Ostdeutsche dann im Westen eingenommen hat, dann im Prinzip die unteren Ränge der betrieblichen Hierarchien haben die aufgefüllt und da auch für eine ganze Menge Wirtschaftswachstum gesorgt.
Vielleicht, weil Sie jetzt gerade schon so ein bisschen diese analytische Perspektive eingenommen haben. Wir haben ein bisschen was gelesen, auch über Ihr Buch. Anna schreibt zum Beispiel, der Deutschlandfunk, besonders wohltuend, wenn es persönlich wird, verschlägt es dem Makrosoziologen Steffen Mau die Soziologensprache. Da haben wir uns gefragt, was ist denn die Soziologensprache und wann sind Sie im Buch ein bisschen davon abgerückt?
Ja, natürlich, es gibt so ein Image des soziologischen Jargons, ne, so ein bisschen relativ banale Dinge sehr angestrengt und sehr fachlich eben auszudrücken. Ich würde jetzt für mich mal in Anspruch nehmen, dass ich doch immer oder relativ selten mit dem Rücken zum Publikum schreibe. Also ich versuche immer so zu schreiben, dass das eigentlich auch für breitere Leserschaften zugänglich ist. Und ich möchte im Prinzip jetzt auch nicht so ein alchemistisches Verständnis von Soziologie nach vorne bringen, sondern eher sagen, ja, okay, das ist eigentlich eine Wissenschaft, die natürlich ein Stück weit auch einen Gegenstand befremden muss, ne? Also die kann natürlich jetzt nicht nur in Alltagswissen aufgehen, sondern sie muss auch mit wissenschaftlichen Werkzeugen, Begrifflichkeiten, Analyseinstrumenten versuchen, Dinge zu sezieren und vielleicht auch Perspektiven zu eröffnen. Aber zugleich sollte sie sich auch nicht abschotten gegenüber sozusagen öffentlichen Kommunikation. Denn viele Dinge, die zum Teil in soziologischen Fachzeitschriften oder auch Büchern drinsteht, haben schon irgendwie eine Art von Abgehobenheit, die ich selber auch gar nicht so attraktiv finde, ne? Wo ich dann sage, okay, das kann man auch alles viel, viel einfacher ausdrücken. Also ich könnte wirklich jetzt auch viel zitieren von Leuten, wo ich irgendwie sage, ja, das ist dann so ausgedrückt. Und wenn man das ein bisschen weiter runterkocht, dann ist es so schon fast sozusagen so an der Grenze zur totalen Banalität. Aber es klingt eben noch sehr, sehr anspruchsvoll, ohne dass da wahnsinnig viel dahinter steckt. Und ich glaube, wenn man interessante Forschung macht, dann ist man vielleicht nicht unbedingt darauf angewiesen, solche begrifflichen oder rhetorischen Klimmzüge zu machen, um sich dann irgendwie was zu beweisen.
Bestimmt, ja.
Die 5-Mark-Wörter. Das eine Sache, ich möchte nochmal zurück, weil ich das unterschlagen hatte bei Ihrer Biografie, und zwar noch vor dem Studium. Sie haben eine Lehre gemacht noch vor dem Studium, als Elektronikfachkraft in Rostock. Und wir hatten, Anna und ich hatten darüber gesprochen, empfinden Sie es im Nachhinein als hilfreich, vor dem Studium der Soziologie vor allem, schon eine Erfahrung gemacht zu haben, mit verschiedenen Sozialmilieus bei einer Lehre in Kontakt zu kommen, verschiedene Ängste, Nöte, Lebenslagen kennenzulernen und dann erst in ein Studium zu gehen? Ist das was, auf was Sie zurückblicken und vielleicht sagen, das hilft so ein bisschen, dass man verschiedenen Habitus auch schon mal wahrnimmt und jetzt nicht den, den man vielleicht in der Akademie, Wissenschaftswelt immer wieder wahrnimmt?
Ja, ich bin natürlich nicht immer nur sozusagen in dem akademischen Biotop unterwegs gewesen, und das ist schon, empfinde ich schon als Bereicherung. Ich empfinde letztendlich auch das Aufwachsen oder das Leben in zwei Systemen als Bereicherung, ne? Also, und zwar zwei antipodischen Systemen, jetzt nicht irgendwie von Deutschland nach Frankreich gegangen, sondern wirklich in einem diktatorischen, staatssozialistischen Gesellschaftsgebilde und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und hatte natürlich das große Glück, dass das biografisch sich zu einem Zeitpunkt verändert hat, wo ich eben auch nochmal von vorne letzten Endes beginnen konnte und wo ich vielleicht auch nicht so starke Narben einer DDR-Sozialisation hatte. Aber das, ich denke, auch als Soziologe oder sowas habe ich immer so ein bisschen ein Stück weit auch eine Perspektive eines Randseiters. Also ich fühle mich nicht als sozusagen in der Wolle gewaschener und sozusagen perfekter Soziologe, sondern ich lasse mich auch immer gerne irritieren und auch ablenken durch Phänomene, die vielleicht von woanders irgendwie kommen oder durch andere Einflüsse, auch durch Kommunikation mit anderen gesellschaftlichen Sektoren. Das Akademische ist mir häufig auch viel zu, viel zu brav und viel zu normiert in gewisser Weise. Ich freue mich auch immer bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die andere Dinge lesen, sich mit anderen Sachen beschäftigen, vielleicht auch andere Arten von Aktivismus an den Tag legen, weil ich glaube, dass kann auch positiv einzahlen in das, was man als Soziologe macht. Und klar, die meisten Karrieren sind heute eben so gebaut, dass die Leute dann irgendwie zum Gymnasium gehen und dann relativ schnell an die Universität kommen und dann danach die Promotion und so weiter. Also die gesamten individuellen Laufbahnen finden innerhalb von Bildungsinstitutionen statt. Und selbst wenn man jetzt woanders hingeht, sind die ja auch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, das schränkt natürlich schon den biografischen Erfahrungshorizont so ein Stück ein. Ich will mich mir da jetzt nicht auf die Schulter klopfen. Das ist einfach so gewesen. Und ich war auch lange Zeit gar nicht so stark darauf orientiert, überhaupt eine akademische Karriere zu machen. Im Nachhinein sieht das dann immer alles so zwangsläufig aus. Aber man stolpert natürlich auch von Zufälligkeiten oder vom Angebot, das man da bekommt. Und irgendwann war dann klar, ja, jetzt bist du irgendwie Soziologe und machst da auch weiter. Und es hat mir auch über die Jahre auch immer mehr Spaß gemacht, muss ich sagen, das so zu betreiben.
Man könnte ja schon denken, also jetzt vielleicht abgesehen von Ihrem Weg, aber dass man ganz schön ja auch abgehoben von dem sein kann, was man dann so beforscht. Oder also man könnte sich ja schon fragen, wann hat man quasi das Recht oder wann kann man wirklich urteilen, forschen über etwas, das man vielleicht gar nicht so aktiv aus der Praxis kennt.
Oder auch noch ergänzend, gibt es da Momente bei Ihnen, wo Sie sagen, das muss ich eigentlich verhindern und ich brauche so einen Reality-Check? Ist dann vielleicht das Gespräch mit Mitarbeitenden über andere Themen ein Reality-Check oder wie entkommt man dem?
Ja, was immer so eine generelle Haltung zu mir ist, ich möchte eigentlich nicht abgeklärt sein. Ne? Also ich möchte mich von Dingen irritieren lassen. Ich möchte es auch nicht immer besser wissen. Ich möchte auch nicht der Realität sozusagen das Korsett meines Weltverständnisses aufdrängen. Und manche sagen das ja, ja, vielleicht ist man dann auch zu emphatisch mit seinem Gegenstand. Oder es gibt auch Formen natürlich der Identifikation mit bestimmten sozialen Problemlagen oder mit bestimmten Milieus. Aber man muss sich auch immer mal wieder davon lösen und irgendwie die Sache nochmal von einer anderen Perspektive angucken. Ja, das ist manchmal hilfreich, denke ich, aber es geht auch anders. Ne? Es gibt nicht nur einen Weg, Soziologie zu betreiben. Also ich bin da auch extrem offen für andere Wege, aber es ist mein Weg, wie mir das auch Spaß macht. Und das sieht man auch so ein bisschen natürlich an den Themen, die ich bearbeite, dass ich doch jetzt nicht sozusagen immer wieder dasselbe mache, noch mit ein Stück weit einer weiteren Vertiefung, sondern dass ich auch relativ weit immer springe mit meinen Themen, weil ich irgendwie total von Neugierde eigentlich nach wie vor getrieben bin und sage, ja, okay, da draußen passiert irgendwie was. Und wie kann ich das eigentlich soziologisch aufschlüsseln? Wie kann man das eigentlich irgendwie auf eine Art und Weise soziologisch erforschen, die irgendwie einen wissenschaftlichen, intellektuellen oder vielleicht sogar einen politischen Mehrwert liefert? Und das ist so ein bisschen meine Herangehensweise als Soziologe, deswegen habe ich ja auch kein so ganz strenges Theorieprogramm, wo man sagen kann, ja, der arbeitet jetzt seit 30 Jahren an einem sozusagen an einem theoretischen Wurf und führt den dann immer weiter. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch Soziologe in der starken empirischen Orientierung. Also in fast allen Feldern, wo ich unterwegs bin, mache ich halt sozusagen jetzt keine Theoriebücher, sondern versuche irgendwie eine Art von empirischer Fundierung oder Anreicherung doch da immer mit einzubauen.
Können Sie den dann ablegen, den Soziologen? Oder sind Sie dann immer der empirische Soziologe, der schaut und beobachtet und?
Naja, das ist natürlich so ein bisschen schon so eine Deformation professionell, dass man einmal dann in dieser Rolle drin ist und man natürlich auch vieles soziologisch liest, aber es gibt auch das natürlich den Hang zur Übersoziologisierung. Ne? Wenn man zu viel Pierre Bourdieu gelesen hat, dann stellt man fest, also man kann eigentlich Kunst gar nicht mehr sozusagen in ihrer auratischen Qualität oder im Hinblick auf Künstlerinnen, Künstler, Genius anschauen, sondern man denkt sofort nach über die Kunst als soziales Feld, über die Rolle von Kritikern, von Kunstjournalen, von Galerien, als auch als vermachteter Raum. Und ist natürlich auch immer eine Situation, wo man hin und wieder auch mal die Handbremse loslassen muss. Ne? Also es ist genauso wie jemand, der sich professionell mit Film beschäftigt und dann ins Kino geht, natürlich immer die sagen muss, wo ist jetzt irgendwie, wo ist der Schnitt gesetzt, wie ist da die Beleuchtung und so weiter und dann vielleicht das Einlassen auf das, was dann da wirklich passiert, gar nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, weil man sofort immer in so einer Metaperspektive drin ist, die sich natürlich dann mit einer spezifischen Fachlichkeit auch verbindet.
Sie sind ja in Ihrer Forschung auf der Makroebene unterwegs. Wie kam es dazu, dass Sie sich eher in die Richtung orientiert haben?
Ja, ich sehe das heute gar nicht mehr so stark als Trennung zwischen Mikro und Makro. Also wir haben jetzt hier am Institut auch eine Professur für Mikrosoziologie von Annette Fasang. Und wir beide finden eigentlich diese Trennung zwischen Mikro- und Makrosoziologie nicht so optimal. Das ist, glaube ich, so klassisch geschuldet oder eine Perspektive, dass man zum Teil sehr große sozusagen gesellschaftliche Zusammenhänge einerseits sich angeschaut hat und zum anderen dann Kleingruppen, Familien, Peers, Klassenräume und sonstige Dinge. Aber die wirklich gute Forschung heutzutage ist ja eine Mehrebenenforschung. Ne? Also dass man gar nicht mehr das eine vom anderen abtrennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fragen von politischen Orientierungen oder gesellschaftspolitischen Präferenzen angucke, dann natürlich nie ohne Bezug zu irgendeiner Meso- oder auch Makroebene, zum Beispiel wenn man Gesellschaft vergleicht, genauso wenn man sich mit familialem oder demografischem Verhalten beschäftigt, dann wird man kaum was erklären können, wenn man nicht auch den Kontext der Sozialpolitik, der öffentlichen Infrastruktur, des Arbeitsmarktes und so weiter mit anschaut. Von daher gehören eigentlich Mikro und Makro zusammen, aber klassischerweise Makro immer verstanden, so als Ungleichheitsforschung, Gesellschaftsvergleich. Und letzten Endes ist es das im weitesten Sinne, was ich auch betreibe.
Ja, ergibt absolut Sinn. Also Sie möchten Ihren Lehrstuhl auch nicht umbenennen, das ist noch in Ordnung für Sie?
Ja, ich könnte den umbenennen, der hieß vorher auch anders, aber das ist so eine Umdenomination ist auch immer ein sehr aufwendiges Verfahren, das gut begründet werden muss. Ich bin damit nicht unglücklich. Viele Leute fragen mich immer, was ist Makrosoziologie? Und dann sage ich, ich kann das selber gar nicht so ganz genau definieren. Das ist eine spezifische Perspektive, aber so in der fachlichen Diskussion spielt das keine so große Rolle, dass es so eine Begrifflichkeit eben gibt.
Jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal kurz dabei bleiben, um noch die Frage zu stellen zur Makrosoziologie, über die wir gesprochen haben.
Über die wir gesprochen haben. Wir haben nämlich unterschiedliche Ansichten. Sie sind jetzt.
Weiß ich nicht. Den Stempel möchte ich jetzt erstmal nicht haben. Ich habe sie nur mal in Frage gestellt.
Okay. Ich habe eine These in den Raum geworfen und sie wurde in Frage gestellt. Aber sag ja, bitte was.
Okay, ich erkläre es mal kurz. Wir haben überlegt, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass Sie Makrosoziologe sind und so auf diese Dinge schauen. Wenn Sie Schreckensmeldungen, hat es Dennis hier formuliert, ja, okay, dann eigentlich musst du es vortragen, weil du es sehr krass formuliert. Schreckensmeldungen, gesellschaftliche Spaltungen und der allgemeine Niedergang der menschlichen Spezies. Also wenn Sie vielleicht auf, ja, vielleicht ein bisschen erschreckendere gesellschaftliche Zustände schauen, sind Sie da entspannter, weil Sie immer das große Ganze im Blick haben?
Mehr Abstand quasi.
Genau, Abstand und so weiter. Oder wird man vielleicht Makrosoziologe? Wenn man das Gefühl hat, damit ich nicht so viel Angst vor dem Ganzen habe, nicht so viele Befürchtungen, muss ich es verstehen, weil dann kann ich alles besser einordnen und komme besser klar.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen so eine persönliche psychische Entlastung war, die dahinter steckt. Nee, einfach mich interessiert natürlich daran auch so ein Stück weit so die Nähe zur politischen Soziologie, ne, weil das natürlich ja mit Fragen der politischen Ordnung sehr eng zusammenhängt, mit gesellschaftlichen Konflikten, natürlich auch mit gesellschaftlichen Großgruppen, ob das jetzt Klassenschichten sind oder Milieus, und das ist schon so eine Zentralperspektive, die sich eigentlich bei mir durchzieht. Also wie sind eigentlich diese Verweisungszusammenhänge zwischen ja der sozialen Konstitution und der politischen Konstitution der Gesellschaft? Ich war ja auch lange sozusagen auf einem Lehrstuhl für politische Soziologie. Und da habe ich das dann ein Stück weit immer mitgeschleppt. Aber vielleicht zu dieser konkreten Frage oder zu dem Beispiel, das Sie aufgeworfen haben. Ich bin ja da so ein bisschen so ein Skeptiker dieser Polarisierungsthese, jedenfalls was Deutschland angeht. Auch ein paar andere europäische Länder passen vielleicht nicht so ohne weiteres in das Raster. Und da beobachte ich in der öffentlichen Diskussion natürlich schon, dass sich da im Prinzip so ein Narrativ verselbstständigt hat. Und gar niemand mehr so ganz genau hinguckt, ob das eigentlich stimmt. Haben wir uns dann wirklich über die letzte Zeit polarisiert? Und da ist natürlich auch die Makrosoziologie gut, weil sie Gesellschaftsvergleiche machen kann, eben sehen kann, dass die USA eine polarisierte Gesellschaft ist, Deutschland im Vergleich dazu relativ wenig. Aber sie kann natürlich auch schöne Zeitvergleiche machen. Ist ja notwendig, wenn man eine Trendthese, und die Polarisierung ist ja eine Trendthese, wenn man die aufstellt, ist das wirklich mehr geworden oder weniger? Und da würde ich auch sagen, über die Zeit ist es nicht mehr geworden, sondern relativ stabil geblieben. Es gibt manchmal auch so eine bestimmte Geschichtsvergessenheit, ne? Also über vergangene große Konflikte, die wir hatten. Ne? Die Leute sagen, ja, jetzt gibt es irgendwie so viele Demonstrationen oder die politischen Konflikte sind so harsch geworden. Und das stimmt ja gar nicht, wenn man sich das ganz genau anguckt. In den 1990er Jahren, als ich wirklich politisch sozialisiert worden bin, gab es Massendemonstrationen vor der Treuhand, da wurde Herr Rohwedder erschossen, es gab Attentate auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble, also wirklich sehr massive Formen auch Gewalt gegenüber Politiker. Das ist kein völlig neues Phänomen, und wenn man in die 70er Jahre zurückdenkt, da gab es das natürlich auch. Also die Gesellschaft war natürlich immer stark um Konflikte herum strukturiert. Auch die Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen den Grünen, CDU, CSU, als die Grünen Anfang der 80er Jahre in den Bundestag gekommen sind, Oder noch früher zwischen Herbert Wehner und Franz Josef Strauß. Da ging es eben um das ganz grundsätzliche Vaterlandsverräter und solche Dinge. Ne? Und das vergisst man häufig, wenn man so eine sehr kurze Perspektive hat oder auch so ein sehr harmonistisches Vergangenheitsbild, wo man sagt, ja, da war früher eben alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt sind wir plötzlich eine Gesellschaft im permanenten Streit. Wir hatten auch schon unglaublich viele Konflikte. Bis hin in den 90er Jahren, Bischofferode, Hungerstreiks über Wochen, Hunderttausende auf dem Alexanderplatz, die vom Treuhandgebäude demonstriert haben und so weiter. Also das sind Dinge, die sollte man vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen, um vielleicht, dann kommt man vielleicht auch zu einem bisschen anderen Urteil, was diese Polarisierungsthese angeht.
Aber früher konnte ich natürlich diese Polarisierung einfach abschalten. Und heute trifft sie mich überall. Also auf mehreren Kanälen. Und deswegen ist so vielleicht die Wahrnehmung dann so, dass ich denke, so war das. Ich würde es jetzt gar nicht so sagen, weil ich dieses früher gar nicht so genau kenne, aber früher war alles anders oder besser. Ist natürlich was, was so ein bisschen verklärt, was damals auch schon, was Sie gerade beschrieben hatten, passiert ist. Mhm. Und diese Zunahme an Polarisierung können wir nicht unterschreiben, logischerweise, aber wir nehmen es schon auch so wahr, diese Probleme, die uns von allen Seiten treffen, egal wo, weil wir müssen ja auch in unserer Arbeit mit sozialen Medien arbeiten, können dem nicht entgehen. Wir müssen mit Nachrichten arbeiten, können dem nicht entgehen. Und früher konnte man das vielleicht einfach eher zuklappen, abschließen und sich was anderem widmen, oder?
Ja, das ist aber was anderes als eine Polarisierung. Ne? Bei einer Polarisierung würde man unterstellen, dass es sozusagen eine gesellschaftliche Spaltung gibt. Hier reden wir jetzt über öffentliche Kommunikation und da würde ich unbedingt zustimmen. Die ist in gewisser Weise krawalliger und auch lauter geworden. Und da ist es natürlich auch so, dass es ein gewisser, auch so ein Bonus gibt, ich sag's mal, für die Außenbezirke des politischen Spektrums. Also die sind lauter geworden, tendenziell auch besser zu hören und die beschallen natürlich unglaublich stark das Zentrum. Es ist auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen, natürlich auf die Wirkungsweise sozialer Medien, dass es eben da Übersteuerungseffekte gibt, auch vielleicht eine Bonifizierung von bestimmten sozusagen extremen Meinungen durch dann algorithmische Sichtbarkeiten. Dadurch, ja, wenn Sie irgendwie einen sehr moderaten Tweet absetzen, wird da kaum jemand drauf reagieren. Wenn Sie das ein bisschen extremer und schärfer formulieren, dann gibt es viele Retweets oder vielleicht auch viele Likes.
Das Schader-Stiftungskonto kennt das.
Ja, ja, also das ist schon klar, ne? Und das gibt es. Und es gibt sicher auch eine Selbstrekrutierung in die sozialen Medien hinein. Es gibt eine große Diskussion. Gehen jetzt die Leute eher in die sozialen Medien, die sozusagen meinungsstark sind und auch vielleicht pointiertere Meinungen vertreten? Oder radikalisiert man sich erst in den sozialen Medien? Und beides findet irgendwie ein Stück weit statt. Also ich glaube, im Hinblick auf die Hervorhebung bestimmter charakterlicher Eigenschaften sind die sozialen Medien jetzt nicht unbedingt die Orte, die das Beste von einem hervorbringen, sondern man wird auch relativ leicht zum Besserwisser und irgendwie auch das Poserverhalten und so weiter. Das kennt man ja alles, was da stattfindet. Also ich will das nicht verdammen und bin jetzt auch nicht so ein vordergründiger, kulturkritischer Medienkritikaster. Aber es sind natürlich Veränderungen in der öffentlichen Kommunikation, die mir selbst auch den Eindruck natürlich vermitteln, dass es sich da um irgendwie eine Art von Polarisierung handelt. Aber als Soziologe gucke ich natürlich auch auf das Gesellschaftliche und auf die Frage der Bevölkerungsgliederung, der Einstellung insgesamt und nicht nur auf das, was medial kommuniziert wird. Und das ist nur ein Ausschnitt. Also wie gesagt, bei Twitter, ich weiß nicht, 4 oder 5% der Bevölkerung sind da tatsächlich wenigstens passiv präsent, noch nicht mal aktiv. Und das ist eben eine sehr meinungsstarke, kleine gesellschaftliche Elite, die eben häufig in wissenschafts- oder wissensnahen, öffentlich mediennahen, affinen Bereichen arbeiten, die eben dann vielleicht auch ein größeres Sendungsbewusstsein haben als andere.
An der Stelle müssen wir Werbung machen. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram.
Die können wir drin lassen. Ich wollte sagen, wir packen Steffen Maus Twitter-Handle auch in die Shownotes. Er ist dann nämlich auch, ist ein guter Follow.
Und ich glaube, unser aktueller Praktikant Benny ist jetzt zufrieden, weil wir haben eine Frage von ihm mitgebracht. Die haben wir, glaube ich, gerade angeschnitten. Die können wir hiermit abhaken.
Möchtest du sie vorlesen oder ist das jetzt für ihn einfach nur so ein internes Ding?
Ich wollte Benny grüßen und sagen.
Alles klar.
Okay. Dann grüße ich ihn auch.
Ich habe vielleicht aber noch eine kleine Rückfrage, weil Sie gerade von der Geschichtsvergessenheit so ein bisschen gesprochen haben. Haben Sie das Gefühl in Ihrer Arbeit, schauen Sie eher nach hinten oder eher in die Gegenwart oder nach vorne? Oder ist es so ein bisschen wie die Mikro-, Meso-, Makro-Thematik und das muss immer alles bedacht werden?
Ja, ich bin schon ein bisschen präsentistisch, ne, also gegenwartsbezogen, aber jetzt mein Buch zu Ostdeutschland, zu Lütten Klein, das ist ein Buch, das die letzten 50 Jahre einen sozialen Wandel letzten Endes beschreibt und auch andere Sachen, die habe ich mit einer stärker historischen Perspektive gemacht, aber wenn man empirisch arbeitet, hat man natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass die Möglichkeiten des Zurückgreifens auf Vergangenes extrem beschränkt sind, ne, und man dann zum Teil. Also wenn man qualitativ arbeitet, ist das noch viel, viel schwieriger, dass man eigentlich gar nicht so richtig Wandlungsprozesse über die Zeit darstellen kann, sondern stark auf den Querschnitt geht. Jetzt haben wir mehr längsschnittliche Daten oder auch Zeitvergleiche, die möglich sind, aber selbst das nur mit häufig sehr eingeschränkten Möglichkeiten. Und das spielt schon eine Rolle, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen sozialgeschichtlich unterwegs bin und da versuche, so richtig in die Tiefe zu bohren. Wahrscheinlich Historiker würden sagen, das ist alles, geht mir manchmal auch so, wenn ich bei Historikerkongressen dann irgendwie vortrage, hat man ja als Soziologe, kriegt man häufig zurück, ja, das gab's doch schon immer und das ist doch alles nichts Neues. Manchmal haben sie natürlich auch recht, ne, auf Prozesse der Globalisierung, wenn ich das mal vielleicht kurz sagen darf, ne, da sagen wir natürlich, ja, das ist jetzt irgendwie Globalisierung, ein Megaphänomen und das muss man sich genau angucken, aber natürlich gab es auch zwischen 1870 und 1915 einen enormen Globalisierungsschub mit großen Ähnlichkeiten zu unserer gegenwärtigen Globalisierung im Hinblick zum Beispiel auf Migration. Das wird eben oft vergessen.
Wir machen einen kleinen Themensprung in die öffentlichere Soziologie und ich sehe hier wieder einen Dennis-Satz, der vielleicht ein bisschen zu hart klingt, aber auch da hatten wir im Vorfeld gesprochen. Anna ist Soziologin, das hatte ich gesagt, ich bin Politologe und habe aufgeschrieben, die Soziologie fristet in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal eher ein Schattendasein hinter der Politologie. Anders ist das so ein bisschen am Institut hier. Naika Vorruthan hatten wir angesprochen, aber ihre KollegInnen im Allgemeinen, Andreas Reckwitz unter anderem und auch Jutta Almdinger, ja auch Schaderpreisträgerin, sind in der Öffentlichkeit schon wahnsinnig präsent und mit ihren Publikationen auch auf diversen Bestsellerlisten eigentlich dann immer vertreten. Was macht die Soziologie oder die öffentliche Soziologie an der Humboldt-Universität so erfolgreich?
Das kann ich auch nicht so genau sagen. Wir sind ja alles Individuen mit ihren eigenen Themen und es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie ununterbrochen uns unterhaken und nur zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich in gewisser Weise auch ein stimulierendes Umfeld für mich. Klar, ich mit Naika Vorruthan oder Andreas Reckwitz auszutauschen und auch über Themen zu sprechen, die uns so bewegen, jetzt jenseits, dass man auch Publikationen der anderen liest oder auch mal was dazu schreibt, das ist schon ein großes Privileg. Natürlich ist das auch ein Berliner Umfeld, ne? Also die Möglichkeiten, hier im Berliner Raum zu kooperieren, überhaupt an einem intellektuellen Leben teilzunehmen, die sind natürlich viel, viel besser, als ich das jetzt in Bremen zum Beispiel kennengelernt habe, weil es eine deutlich kleinere Stadt ist und hier gibt es einfach auch viele Gelegenheiten, so das nebenbei, ne, so im Alltagsgeschäft, sich mit Leuten zum Mittag zu verabreden. Das müssen ja jetzt nicht nur Soziologen sein, sondern es können auch Leute
Sie reden auch mit anderen.
Ja, aus den Rechtswissenschaften oder aus der Ethnologie oder aus anderen Fächern sein. Und da ist natürlich sozusagen, das ist eine sehr, sehr reiche intellektuelle Landschaft hier in Berlin. Und ich glaube, man hat auch eine bestimmte Sichtbarkeit schon allein dadurch, dass man sozusagen hier vor Ort ist für Akteure aus den Medien, ne? Also ich merke ja selber, wie viele Anfragen ich bekomme, wo ich auch das Allermeiste gar nicht bedienen kann und auch nicht möchte, weil die eben wissen ja, der sitzt jetzt hier, das ist sehr, sehr dicht am ARD-Hauptstadtstudio, da muss der nur 200 Meter laufen oder 300 Meter. Das ist natürlich was anderes, als jemand anzusprechen, der in Wiesbaden oder in Flensburg sitzt, weil der Aufwand viel, viel höher ist. Und dadurch kommt man so ein bisschen, hat man so ein bisschen so einen Standortvorteil. ja, den man, und das heißt natürlich auch, dass, klar, wenn jetzt viele interessante Leute da sind oder wenn man schon interessante Sachen publizierte, dass Leute auch vielleicht ein Stück weit genauer hingucken und sagen, okay, da kommt jetzt irgendwie ein neues Buch. Das läuft jetzt nicht unter ferner Liefen, sondern das nehmen wir mal zur Hand und schauen, was da so drin steht.
Okay. Ja, wir haben es gerade schon, ich weiß nicht, haben wir es schon angesprochen? Ich sag's nochmal, ihr neues Buch, gar nicht mehr so neu, heißt Sortiermaschinen und beschäftigt sich mit der Neuerfindung von Grenzen im 21. Jahrhundert. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich mit Grenzen auseinanderzusetzen? Sie haben schon gesagt, Sie befassen sich mit unterschiedlichen Themen, die kommen irgendwie so auf Sie zu. Wie ist das Thema gekommen?
Ja, das ist natürlich für mich das Ungleichheitsthema per se, weil es eben so etwas gibt wie eine Spermienlotterie oder eine Staatsbürgerschaftslotterie. Also da, wo wir geboren sind, das bestimmt eben zum großen Teil die Lebenschancen, die wir genießen können. Und deswegen habe ich immer gedacht, ja, okay, die Grenze ist eigentlich ein Ungleichheitsgenerator. Und biografisch hat die Grenze für mich natürlich auch eine große Rolle gespielt, weil der Fall der Berliner Mauer oder überhaupt der Wegfall der Blockgrenzen natürlich für mich auch so ein biografischer Schnitt gewesen ist. Ich bin ja 21 gewesen, als die Mauer fiel. Und von daher ist es immer was, wo ich irgendwie denke, ja, das ist irgendwie ein unglaublich interessantes Thema, das aber häufig nur von Migrationsforschern und wenig von Ungleichheitsforschern bearbeitet wird. Und ich habe eigentlich versucht, das mal als Ungleichheitsforscher anzusehen und mit diesem Begriff der Sortiermaschine natürlich ein Stück weit zu verdeutlichen, dass eine Grenze jetzt nicht einfach nur eine Trennwand im Raum an einer territorialen Grenze ist, sondern dass Grenzen eben nicht nur räumlich separieren, sondern auch mobilitätsbezogen. Und diese Sortierfunktion, wie die eigentlich ausgeübt wird und ob die sich über die Zeit verändert und wie die sich unter Bedingungen von Globalisierung verändert, das war so ein bisschen das Hauptthema des Buches. Und ich hatte schon in Bremen damals schon mehrere oder zwei große Projekte dazu und dann hier in Berlin auch mit Raumsoziologin zusammen, Martina Löw und anderen. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ja, ich habe jetzt auch eigentlich schon relativ viel dazu gemacht. Ich versuche da mal ein kleines Büchlein zu machen. Das ist ja kein Opus Magnum, sondern ein kleines Büchlein, das aber sehr dezidiert auf eine These hinausläuft. Und die These lautet, ja, die Globalisierung ist eben nicht nur grenzöffnend, sondern auch grenzschließend und führt eigentlich dazu, dass Menschen mobilisiert werden, also mehr Möglichkeiten der Grenzüberschreitung haben, aber zugleich viele andere Menschen auch immobilisiert werden. Und diese Janusköpfigkeit von Globalisierung, das fand ich eigentlich sehr interessant. Und das können wir auch mit Daten sehr, sehr gut belegen, weil das eigentlich gegen so eine übliche These läuft. Ja, durch Globalisierung werden eben alle möglichen Schwellen abgesenkt, die Welt wird offener und zum globalen Dorf. Und da sage ich halt, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern die Welt wird für viele eben auch enger, restriktiver. Es gibt letzten Endes ja, sowas wie so ein Mauerbaufieber global. Also 1989 gab es 12 solche Mauergrenzen weltweit. Heute sind wir bei fast 80. Also jede fünfte Grenze ist heute eine Mauergrenze. Das waren damals nur so 4% aller Grenzen weltweit. Und das entspricht eigentlich nicht unserer Alltagswahrnehmung, weil wir als Europäerinnen und Europäer ja immer denken, ja, irgendwie Schengen, alles frei. Wir wissen zwar, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber dass das wirklich ein weltweiter Prozess ist, dieser neuen Vergrenzung der Welt und dass dieser Prozess gleichzeitig zu diesem klassischen Öffnungsglobalisierungsprozess abläuft, das war im Prinzip die Hauptthese dieses Buches, die ich da versucht habe, mal anhand von veränderten Formen oder veränderten Operationsweisen der Grenze durchzubuchstabieren.
Und welche Faktoren, vielleicht können Sie das auch irgendwie ein bisschen runterbrechen, sind es denn, die mir dann 2023 als Mensch auf dieser Welt Mobilität verleihen oder wenig Mobilität verleihen?
Ja, also wenn man jetzt als Außerirdische sich auf die Grenze auf die Welt zubewegen würde, dann würde man sehen, okay, wir haben jetzt ganz viele so territoriale Kompartimente, ne, also wie kleine Waben. Und da sitzen Menschen drin und dann gibt es einige, die können von einer Wabe zur anderen fliegen und die anderen, die hängen in ihrer Wabe irgendwie fest. Und dann gibt es eigentlich sowas wie so einen globalen Mobilitätsadel. Und wovon hängt der ab? Ja, vor allen Dingen vom ökonomischen Wohlstand des Landes, dessen Pass man innehat. Politische Faktoren, also ob man in der Demokratie lebt oder in der Diktatur, spielen auch eine Rolle, aber ist deutlich untergeordnet. Relativ schwach sind interessanterweise kulturelle Faktoren, wo man denken würde zum Beispiel, ja, wenn jemand aus dem islamischen Land kommt und so weiter, hat er weniger Mobilitätsmöglichkeiten, das ist aber nicht der Fall. Die meisten der wirklich harten Grenzen weltweit sind Wohlstandsgrenzen, also da, wo es große Wohlstandsgefälle gibt, auch wenn man zum Beispiel fragt, ja, mit welchem Pass kann ich eigentlich visumfrei in viele Länder reisen? So ein Indikator, Power of Passports. Und da weiß man, ja, je reicher das Land, desto stärker sozusagen auch die Macht des Passes. Und ganz unten sitzen dann irgendwie Länder wie Niger, Pakistan, Afghanistan, die eben sehr, sehr eingeschränkte Mobilitätsmöglichkeiten haben und auch sehr viel für die Visa bezahlen müssen, die sie dann irgendwie beantragen, haben auch hohe Ablehnungsquoten, wenn sie das überhaupt machen. Das heißt, diese Menschen sitzen eigentlich in ihren Ländern und können kaum mobil sein. Das sieht man eben seit Ende der 60er Jahren zum Beispiel. Da war es viel, viel einfacher, visumfrei nach Europa zu reisen für Menschen aus afrikanischen Ländern. Das hat über die Zeit abgenommen. Also für die sind die Mobilitätsbedingungen heute einfach schlechter als vor 40, 50 Jahren.
Ja, klar. Also Kriege tun ihr Übriges und dann hat man natürlich diese Human Development Index Liste ab 100, die eigentlich nicht reisen können, weil der Wohlstand nicht da ist.
Und genau. Und ich meine, das wird umso problematischer, je stärker das sozusagen auch so eine Art von normativen Modell, also so, je selbstverständlicher für uns eigentlich die Grenzüberschreitung wird und wir gehen in alle Ecken dieser Welt als Touristinnen und Touristen, desto frustrierender ist es eigentlich für diejenigen, die in diesen Ländern sitzen und Menschen dann ja als Gäste empfangen, weil sie eben vor Augen geführt bekommen, wie asymmetrisch und eigentlich die Weltverhältnisse sind und wie stark exklusiv diese Art von Lebensstil ist. Das fällt den Leuten, die da reisen, häufig gar nicht auf. Aber das gibt es in Auseinandersetzungen mit afrikanischen Ländern ganz, ganz häufig. Das ist ja, was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt nach Europa zu kommen, weil jede Person im Prinzip von vornherein als potenzieller, irregulärer Migrant oder Migrantin angesehen wird. Das heißt, die Verknüpfung der Migrationsfrage mit der Mobilitätsfrage, die führt eben dazu, dass es so starke Exklusionen gibt.
Ja. Ja, wahnsinnig spannend. Da könnten wir noch.
Total spannend, ja. Vielleicht müssen wir an der Stelle lieber Werbung dafür machen, das Buch sich zuzulegen und zu kaufen.
Mhm. Ich finde es so spannend, weil, das nochmal, eine Sache dann doch noch dazu. Und dass wir dann als die Privilegierten, die aber dieses Reisen wirklich in Anspruch nehmen können, das noch irgendwie untermalen oder unterfüttern mit der Erzählung, dass wir ja auch vor Ort für kulturellen Austausch sorgen und dass sich die lokalen BewohnerInnen ja auch drauf freuen, dass wir kommen und uns austauschen können. Also, dass wir das noch so ein bisschen mitgeben, um uns so ein Wohlfühlelement.
Oder was ich noch ergänzen würde, ich habe das Gefühl, es herrscht auch so ein Narrativ vor, wer viel gereist ist, viel gesehen hat, viel, ne, der ist ein besserer Mensch, so ein bisschen, ne?
Also steht in jedem Lebenslauf als genau. Hobby und genau. Also.
Ja, das ist immer so ein Add-on, ne? Oder es gab auch mal dieses Programm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Weltwärts. Ne?
Ja, also
dass
auch,
man
ja.
Gesagt, ja, wenn man eine Weltanschauung haben möchte, muss man eben auch die Welt anschauen. Und da wird das zur Voraussetzung gemacht, aber es gibt dann eine gewisse Bigotterie, vor allen Dingen der OECD-Welt. Das ist mir auch schon in den 90er Jahren aufgefallen. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen, dass natürlich der Westen immer gesagt hat, ja, Reisefreiheit gehört im Prinzip zum liberalen Modell dazu. Und diese Reisefreiheit wird Menschen im Ostblock vorenthalten. In der DDR ist ja die Forderung nach Reisefreiheit sozusagen auch eine zentrale Protestforderung im Herbst 89 auf den Straßen gewesen, aber in anderen Ländern eben auch, also in Polen oder in der Tschechoslowakei, in Bulgarien. Und dann haben diese Menschen es geschafft, im Prinzip diese Mauer niederzureißen und die Grenze zu öffnen. Und dann haben viele westliche Staaten plötzlich angefangen, Visumpflicht einzuführen. Weil die wurden ja dann nicht mehr von ihren eigenen Ländern sozusagen kaserniert und zurückgehalten, sondern die sind ja tatsächlich gekommen. Und dann hat man plötzlich, oh mein Gott, jetzt muss dann eben die plötzlich, Österreich führt dann eine Visumpflicht ein oder Polen können nicht mehr nach West-Berlin. Also genau in dem Moment, wo man diese Forderung sozusagen des freiheitlichen Modells verwirklichen wollte, haben die dem einen Riegel vorgeschoben. Und das ist sozusagen permanent und das ist auch etwas, was sozusagen die Wahrnehmung Europas auf dem afrikanischen Kontinent unglaublich stark prägt, dass man eigentlich so etwas ist wie, in Anführungszeichen, so ein Weltbürger zweiter Klasse. Also die Europäische Union will permanent was und die sollen irgendwie Rückführungsabkommen unterzeichnen, sollen kooperieren bei der Grenzsicherung und so weiter, sollen in Nordafrika Lager bilden, um Geflüchtete aufzuhalten. Aber gleichzeitig weiß man eben, okay, das ist sozusagen unglaublich stark im europäischen Interesse, aber was kriegen wir dann eigentlich dafür? Und die Europäische Union hat ja selber sich dann auf ein Geschäftsmodell verlegt. Das heißt, kontrolliert bitte die Migration in Richtung Europa und wir geben euch im Gegenzug wenigstens teilweise visumfreies Reisen oder wir erleichtern das Reisen nach Europa. Das heißt, die Länder werden dann eingespannt als Gatekeeper im Interesse eines europäischen Migrationskontrollregimes und kriegen dafür dann irgendwie eine bestimmte Art von Freizügigkeit zugesichert mit der Türkei. Der Deal zwischen der EU und der Türkei beinhaltete ja auch so ein Element.
Also kann man Mobilität verhandeln, kann ein Druckmittel sein, können.
Genau, diese Länder, die dann sozusagen Anrainer der Europäischen Union sind, die sind dann in gewisser Weise noch privilegiert, weil sie eben dieses Druckmittel haben. Aber Länder, die jetzt in der Subsahara sind, die können das zum Teil auch noch machen, Niger und andere Länder, aber nicht mehr so stark, wie jetzt vielleicht Marokko das machen kann. Ne?
Gab eine Zeit, eine Zeit vor Olaf Scholz, in der Angela Merkel noch regelmäßig nach Niger zum Beispiel und in andere Länder der Subsahara gereist ist und dort diese Abkommen immer wieder bestätigt, geschlossen oder verstetigt hat. Woran sitzen Sie gerade?
Jetzt sitze ich gerade so an diesem Polarisierungsthema, was wir schon besprochen haben. Und da soll auch ein Buch erscheinen, das ich mit zwei Mitarbeitern schreibe. Das kommt im Herbst diesen Jahres raus. Also wir sind auch schon in allerletzte Züge, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch gesagt, aber wir haben das Manuskript auch schon durchgeschrieben. Es ist ein relativ empirisches Buch, das jetzt wahrscheinlich den Titel Triggerpunkte tragen wird und sich damit beschäftigt, wie eigentlich gesellschaftlicher Konsens in Dissens umschlägt, wo die großen Konfliktareale oder Arenen der Gesellschaft sich befinden. Und das ist im Prinzip so ein Buch, das sich dann auch mit diesen recht pauschalen und zum Teil auch irreführenden Polarisierungsthesen auseinandersetzt.
Dann gehen wir doch vielleicht mal zu unseren Schlussfragen so langsam über. Ja, Dennis?
Das ist so.
Du wolltest noch nicht. Sie müssen wissen, Herr Mau, Dennis und ich nehmen uns immer vor, wir machen die Folgen nicht so lang. Und dann ist Dennis. Also, aber ich wollte doch noch eine Frage stellen.
Nee, du kannst ruhig, mach deine Schlussfragen.
Das ist ja beleidigt. Okay, dann machen wir das. Wir haben vorhin schon mal ja kurz drüber gesprochen, Sie sind nicht Makrosoziologe geworden, um entspannter auf die Welt zu gucken, aber wir wollen trotzdem jetzt nochmal kurz auf Ihre Emotionen so ein bisschen eingehen. Und zwar stellen wir unseren Gästen immer die drei letzten Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Wovor haben Sie zurzeit am meisten Angst?
Ja, doch schon es sind ja im Prinzip zwei Großkrisen, die uns beschäftigen. Das eine ist sozusagen der territoriale Hunger und sozusagen das neoimperiale Gebaren von Putin und der russischen Führung. Das finde ich sehr bedrohlich. Bis hin zu einer Eskalation in Richtung Auseinandersetzung mit strategischen Nuklearwaffen. Und das andere ist natürlich die Klimakrise, die bei all dem, was man so auch an Neuigkeiten mitbekommt über Extremwetterereignisse, ungewöhnliche Entwicklungen, ob das in den Meeren ist oder Dürre, auch Winterdürre jetzt ein neues Thema. Das finde ich ist schon extrem bedrohlich und das erzwingt eigentlich von der Soziologie auch nochmal ein Stück weit ein Umdenken, dass wir doch mehr als bislang zu diesen Themen was sagen können und dass dann nicht nur Klimawissenschaftler oder Meeresforscherinnen und Forscher machen, sondern die Sozialwissenschaften eigentlich stärker beteiligt werden. Das ist auch jetzt im Hinblick auf unser neues Buch so eine zentrale These, dass man noch die Frage der Bewältigung des menschengemachten Klimawandels auch noch stärker so als Ungleichheitsfrage überhaupt thematisieren muss.
Total. Auch hatten wir irgendwo in unserem Text auch drinstehen, aber zur Renaissance oder zur wieder erstarkenden Relevanz der Sozialwissenschaften in der aktuellen Phase. Also SoziologInnen sind wieder gefragter, oder was heißt wieder gefragt?
Jetzt aktuell auf einmal, vorhin hast du noch irgendwas von Schatten.
Das Schattendasein, genau. Und ich wollte es eigentlich ergänzen und noch so ein bisschen irgendwie positiver framen, aber da bist du schon wieder in Thema B gesprungen.
Ja, aber ich teile auch gar nicht Ihre These. Ich glaube, dass die Soziologie in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen ist. ist unglaublich stark sozusagen in unterschiedlichen Debatten geschafft hat, vielleicht nicht bei Corona, aber doch bei vielen anderen großen Themen sind sie sehr präsent gewesen. Wir hatten lange Zeit eine Dominanz der Geschichtswissenschaften, also mit den großen Meistererzählern, auch das in der Soziologie ist das natürlich auch sehr männlich, das muss man dazu sagen, ne? Aber dass das sozusagen eine große Rolle gespielt hat, also wie überhaupt dann irgendwie Geschichtsdeutung und auch Geschichtspolitik gemacht wird. Wir hatten politikwissenschaftlich immer interessante Beiträge, aber ich glaube, in den letzten Jahren hat die Soziologie auch vor dem Hintergrund von Großkrisen, angefangen von der Euro- und Weltfinanzkrise über die Migrationsfrage bis hin eben zu Diskussionen um den Russland-Ukraine-Krieg doch immer wieder interessante Beiträge geleistet, die jetzt vielleicht nicht sozusagen das aktuelle Phänomen so stark aufklären, aber doch einen größeren Interpretationshorizont aufspannen. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das tut dem Fach auch gut, dass wir doch stärker irgendwie in die Mitte reinkommen.
Soll ich mit der nächsten Frage noch weitermachen?
Ja, bitte, ich nehme die positive dann.
Gut. Es bleibt noch ein bisschen negative Emotion. Was macht Sie zurzeit am meisten wütend?
Wut ist kein gutes politisches Gefühl. Sie hatten mir ja vorhin gesagt, ob ich so ein bisschen gelassener wäre. Ja, ich versuche eigentlich schon irgendwie eine Art von Gelassenheit, aber nicht Abgeklärtheit an den Tag zu legen und nicht über jedes Stöckchen zu springen. Also ich habe gar nicht so viel sozusagen Wutanlässe. Es ist so, wir jetzt auch für das neue Buch haben uns auch mit politischer Wut als gesellschaftspolitischem Gefühl beschäftigt. Und das ist sehr interessant. Wut ist zum Beispiel unglaublich stark sozusagen ungleich verteilt. Wut ist vor allen Dingen eine Angelegenheit der unteren Schichten. Ganz, ganz starker sozusagen Schichtgradient oder Schichtbias gibt es da. Und wütend sind vor allen Dingen die Leute, die so etwas haben wie so eine Veränderungserschöpfung oder Veränderungsüberforderung. Also die Leute, die sagen, es geht mir alles viel zu schnell, ich fühle mich fremd im eigenen Land, ich komme nicht mehr mit, die sind häufig auch wütend in politischer Hinsicht. Sozusagen viel weniger wütend sind aufgeklärte Kosmopoliten, wenn man das so sagen will. Aber natürlich bei der Klimafrage gibt es auch eine neue Form von Wut, die sich dann vielleicht in einen manchmal produktiven, manchmal vielleicht weniger produktiven auch Aktivismus umsetzt, weil die Verhältnisse sich eben zu wenig bewegen, ne, weil es politisch zu wenig gemacht wird. Das ist auch eine absolut nachvollziehbare Form der politischen Wut. Aber es ist nicht so, dass mich jeden Tag da irgendwie was wütend macht.
Es ist auch spannend, dass Sie sagen, dass es nicht so eine produktive Emotion ist, weil wir hatten schon von vielen Gästen die Antwort, dass Angst kein guter Ratgeber ist und keine sinnvolle Emotion.
Ja, es gibt so von Joachim Gauck immer diesen Ausdruck, Angst macht die Augen klein. Ne? Also, dass man eigentlich Angst in vielen Beziehungen kein guter Ratgeber ist. Zu Wut, ja, was kann man dazu sagen? Es ist schwer, das Gefühl der Wut produktiv zu machen. Wut ist auch leicht politisch kapitalisierbar. Ne? Letzten Endes sozusagen der Populismus beruht auf nichts anderem als auf einer Wutkultur, wo irgendwie Ressentiment und Verbitterung und irgendwie so ein eckenstehendes Nörglertum letzten Endes umgemünzt wird in eine politische Manövriermasse. Und deswegen glaube ich, muss man irgendwie Wut ja in gewisser Weise in was anderes übersetzen. Vielleicht irgendwie ein gesellschaftspolitisches Programm in der Form der Emanzipation und so weiter. Aber wenn es nur Wut bleibt, dann glaube ich, kann es nicht viel Gutes bewirken.
Aber wir haben auch noch was Positives mitgebracht. Und zwar, was macht Sie momentan glücklich, froh? Was bringt Ihnen oder bereitet Ihnen in Ihrem Alltag viel Glück?
Ja, im Moment familiär gibt es natürlich auch immer mal Gründe für Glück. Ich habe ja Kinder und es ist auch toll zu sehen, wie die selbstständiger werden. Also diese Phase des Kleinkindhaften dann irgendwann vorbei ist und die auch ihre eigenen Wege gehen, bis zu einer irgendwie auch sehr, sehr starken Autonomie. Das finde ich irgendwie, es hat was Beglückendes, wenn man sieht, dass die Kinder den Weg ins Erwachsenenleben finden. Ja, andererseits finde ich, habe ich auch im Moment ziemlich viel sozusagen intellektuelle Beglückung, dadurch, dass ich doch ein tolles Team habe und auch Leute sozusagen mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen sozialen Erfahrungen, auch mit unterschiedlichen Generationenzugehörigkeiten, die mich doch in gewisser Weise auch intellektuell herausfordern und mir auch viel Widerspruch geben. Und ich sozusagen, das habe ich mir immer so ein bisschen auferlegt, gegenüber jüngeren Generationen nicht so abgeklärt zu sein und zu sagen, das habe ich doch alles schon gesehen, das kenne ich und ich springe nicht über jedes Stöckchen, sondern ich glaube, wenn man in so eine Haltung hineinkommt, dann kann man auch nicht mehr viel lernen und auch nicht viel für sich mitnehmen. Gerade jetzt, wir schreiben ein Buch jetzt zu dritt, das ist für mich auch eine neue Erfahrung, sozusagen diese Intensität der Auseinandersetzung. Das empfinde ich als unglaublich bereichernd. Ich schreibe auch gerne alleine, weil man ja dann mehr mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Kontrolle.
Ja, auch autoritärer gegenüber dem eigenen Text sein kann. Und man muss das nicht alles so demokratisieren. Aber es ist einfach so, dass mehr Leute und auch unterschiedliche Lektüreerfahrungen, auch Wissensstände, dass sie sich unglaublich stark bereichern könnten. Und das habe ich bislang sozusagen nicht so empfunden, sondern dass ich doch, ja, im Moment das Gefühl habe, ja, wir sind jetzt irgendwie, haben eine intellektuelle Grundspannung, die Spaß macht.
Das klingt gut. Wir haben auch ein tolles Team in Darmstadt. Das werden Sie jetzt ja bald kennenlernen.
Genau, wenn ich dann in den Senat komme, dann bin ich auch regelmäßig vor Ort.
Das klingt gut. Ja, wollten wir als letzte Frage eigentlich noch mal kurz wissen. Der Schaderpreis ist so langsam in Planung. Haben Sie doch irgendwelche Wünsche? Lieblingsblumen, Lieblingsnachtisch, Lieblingsmusik?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, durfte ich mir da was wünschen? Ich will auch gar, nee, genauso,
wir nicht,
gar nicht. Gar nicht, nee, so.
Wir würden das jetzt möglich machen.
Okay,
wir nehmen das jetzt
gar nicht so genau instruiert. Ich würde mich eigentlich so an das Prozedere, wie das in der Stiftung so Usus ist, erhalten. Und ich habe mir natürlich auch schon mal eine Preisverleihung der Vergangenheit angeschaut, sodass ich ungefähr weiß, was da auf mich zukommt. Aber ich freue mich natürlich auf die Veranstaltung und bin natürlich auch stolz auf die Ehrung und freue mich auch, dass ich die Stiftung ein bisschen kennenlerne und da die nächsten 7 Jahre mit Ihnen auf die eine oder andere Art und Weise zusammenarbeite.
Ja. Das würde uns wirklich freuen, wenn wir Sie das ein oder andere Mal dann in Darmstadt oder auch in Berlin natürlich wieder treffen könnten und würden. Herr Mau, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast und mich mitgenommen hast. Für alle HörerInnen, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, dann folgt uns auf allen sozialen Kanälen, die es gibt. Stimmt nicht ganz. Wir haben nicht alle, wir haben Instagram und LinkedIn, packen das in die Shownotes. Folgt uns da, um nichts zu verpassen. Podcast findet ihr dort, wo ihr alle Podcasts eigentlich immer findet. Und das war's von meiner Seite. Habe ich irgendwas vergessen, Anna?
Ich glaube nicht. Nee, eine Website haben wir auch noch. Könnt ihr auch noch vorbeischauen.
Okay, und ein Newsletter, und wir verschicken manchmal Sachen für die oldschool sind. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.